Heute sprechen wir über die verschiedenen Kosten, die im Zuge eines Charterturns zustande kommen. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts hier bei Charter by Yachting. Mein Name ist Ümit Uzu und ich bin Geschäftsführer der gleichnamigen Yachtcharteragentur und seit vielen Jahren selbst auch leidenschaftlicher Segler. Ja, und wenn man so einen Segelturn bzw. einen Yachturlaub, egal ob auf einem Segelschiff oder auf einem Motorboot, bucht, dann ist das natürlich auch wie jeder andere Urlaub mit Kosten verbunden. Die Frage, die sich stellt, ist, welche Kosten kommen denn hier überhaupt so zusammen? Und jemand, der jetzt mit Yachturlaub nichts am Hut hat, für all diejenigen, die ab und zu mal segeln gehen oder so, die werden es bestätigen, die denken natürlich immer, oh Gott, das ist ja wahnsinnig teuer oder dass überhaupt das Wort Yacht, wenn drin steckt. Also ich mache immer selbst die Erfahrung, wenn mich jemand fragt, Mensch, was machst du denn beruflich? Und ich fange an, darüber zu sprechen, dass es um Yachtcharter geht, dann, da werden dann die Augen schon immer viel größer. So ungefähr, ja, das kann man sich ja gar nicht leisten bestimmt. Das ist bestimmt sehr teuer, auf so einer Yacht quasi seinen Urlaub zu verbringen. Und ihr werdet wissen, das ist natürlich nicht so. Und ich werde heute mal so ein bisschen darüber sprechen, welche Kosten grundsätzlich mal so zusammenkommen und wo man wirklich auch sehr viel sparen kann, beziehungsweise ja vielleicht auch ein bisschen mehr Geld ausgeben kann, je nachdem, was man dann eben haben möchte. Außerdem gebe ich euch so einen kleinen Einblick in die Durchschnittspreise. Damit kann ich eigentlich auch gleich schon mal anfangen, denn es ist ja klar, wenn ich einen Yachturlaub mache, dann logischerweise ist ein Kostenpunkt schon mal das Schiff. Ich sage jetzt mal das nackte Schiff, der Mietpreis für die Yacht. Und damit geht's mal los. Wenn ich mal den Durchschnittspreis einer Charterjacht für eine Woche heranziehe, dann liege ich hier bei unter 3.000 Euro. Damit sind die kleinen, günstigeren Schiffe, ich sage jetzt mal 33 Fuß, in der Nebensaison mit eingeschlossen, aber auch die großen Katamarane mit bis zu 50 Fuß in der Hauptsaison, die ja dann teilweise auch über 10.000 Euro kosten können, wobei eben die kleineren Schiffe in der Nebensaison nicht mal 1.000 Euro kosten. Aber so Pi mal Daumen kann man sagen, Mensch, unter 3.000 Euro bekomme ich ein Boot für eine Woche. Und ihr werdet wissen, gerade wenn man jetzt mal so in der Nebensaison unterwegs ist und ein Schiff für 6 Personen, so ein Dreikabiner nimmt, dann bist du da mit 1.500 Euro auf jeden Fall dabei. Und wenn man in die Hauptsaison geht, dann sind es vielleicht so 2.000 Euro, vielleicht ein bisschen mehr, je nachdem, was man dann eben für ein Boot nimmt. Aber das ist natürlich jetzt erst einmal der nackte Preis für das Schiff. Hier kann man natürlich schon sagen, naja, du kriegst hier für 2.000 Euro ein Schiff, aber das wäre ja gelogen. Das Schiff kriegst du schon, aber der Urlaub ist damit noch lange nicht bezahlt. Positiv ist natürlich, und das kann man gleich festhalten, das Schiff ist ja dann zugleich die Unterkunft für, ich sag mal, bis zu 5-6 Personen. Und das ist schon sehr günstig, wenn man es mal mit Hotels oder ja Pensionen etc. vergleicht. Zumal man ja mit einem Boot auch noch von Bucht zu Bucht fahren kann. Aber was kommt noch mit dazu? Und bereits im Zuge der Buchung muss man eins immer gleich mit bedenken. Die Schiffe werden ja angeboten mit einem bestimmten Preis. Ganz egal, ob das bei uns auf der Webseite ist oder auf vergleichbaren Agenturportalen. Diesen Preis, da muss man immer vorsichtig sein, was dieser Preis beinhaltet. Diese Preise werden von den Vercharterern vorgegeben und die Agenturen bilden diesen Preis dann quasi auf ihren Webseiten ab. Manche Vercharterer inkludieren in diesen Preis schon manche Extras, die andere Vercharterer wohlmöglich nicht mit inkludieren. Und da sollte man dann einen genauen Blick drauf werfen. Bei uns auf der Webseite kann man das sehr gut, indem man einfach auf die Extras bzw. auf die inbegriffenen, enthaltenen Leistungen mit drauf schaut. Und das sind dann so Sachen wie zum Beispiel der Außenborder, manchmal die Endreinigung, die Handtücher etc. Das sind manchmal dann auch extra zubuchbare Pakete. Und der Hintergedanke ist eigentlich ganz einfach. Der Vercharterer versucht manchmal einfach den Preis des Schiffes erst einmal so niedrig wie möglich zu halten, dass er auf verschiedensten Portalen weit oben erscheint. Wenn man zum Beispiel, und das ist auch bei uns auf der Webseite so, wenn man nach dem Preis sortiert, ja, dass die günstigen Schiffe oben erscheinen. Wenn man dann auf das Schiff geht und schaut sich die Extras an, dann gibt es manchmal sogenannte obligatorische Extras, die dann auch mitbestellt werden müssen. Und dieser Betrag kommt natürlich dann wohl oder übel obendrauf, ob man das jetzt möchte oder nicht. Und hier sind dann beispielsweise auch Dinge wie, wie die Endreinigung drin, wie manchmal auch der Außenborder, der dann immer schon mit in diesem Paket inkludiert ist, oder die Handtücher oder die Bettwäsche etc. Also hier ganz wichtig, da kommen noch Kosten hinzu, die man im Zuge seines gemieteten Bootes ohnehin ja, zahlen muss, weil man diese Leistungen benötigt und weil man die Endreinigung obligatorisch ohnehin zahlen muss. Aber es ist ganz wichtig, dass man sich eben nicht immer gleich blenden lässt von dem ersten Preis, den man da sieht. Manchmal ist es so, dass es schon inkludiert ist und manchmal eben nicht. Ja, das nächste, was selbstverständlich auch hinzukommt, ist die Anreise. Und also jetzt nochmal ganz kurz, ich werde jetzt mal diese paar Punkte alle mal aufzählen und anschließend sprechen wir mal darüber, wo kann man denn vielleicht das eine oder andere einsparen oder welche Tricks kann man eventuell anwenden, um vielleicht hier ein bisschen zu sparen. Wenn wir bei der Anreise sind, was ich jetzt als zweiten oder beziehungsweise dritten Punkt neben Boot und Extras angesprochen oder anspreche, wenn wir bei der Anreise sind, dann darf man natürlich nicht vergessen, dass man in Gebiete, wo man jetzt fliegen muss, ja auch irgendwie zum Flughafen muss. Also, du musst erstmal zum Flughafen kommen, vielleicht nimmst du da ein Taxi, vielleicht bedarf es hier auch eines Zugtickets und dann kommt natürlich das Flugticket hinzu. Und wenn man dann an der Basis bzw. am Flughafen ist, dort muss man dann ja auch irgendwie an die Basis kommen. Und hier gibt es zum einen die Möglichkeit, dass man bereits im Zuge der Buchung des Schiffes in den Extras, die ich vorher angesprochen habe, auch schon Angebote des Vercharterers gibt, wo man einen Transfer buchen kann. Wo es also heißt, bis zu 4 Personen werdet ihr abgeholt vom Flughafen, kostet XY. Und das ist schon mal ganz gut, weil da hat man schon mal einen Anhaltspunkt über die Kosten, die hier auch noch auf einen mit, ja, die einen auf jeden Fall treffen, weil man kann ja seltenst hinlaufen. Insofern ist es auf jeden Fall auch ein Punkt, den man mit bedenken sollte. Ansonsten, wenn man jetzt mit dem Auto hinfahren sollte, dann kommen natürlich die Spritkosten hinzu, beziehungsweise das Auto muss ja dann auch vor Ort irgendwo parken. Und auch hier gibt es Informationen, teilweise schon im Zuge der Extras oder auf Anfrage dann über uns, mit der Frage, kann ich mein Auto dort parken? Wie viel kostet der Parkplatz für 1-2 Wochen und welche Art eines Parkplatzes ist es denn? Ist er bewacht, ist er nicht bewacht? Und auch hier sind es natürlich einfach Kosten, die man mal mit berechnen sollte. Ja, dann geht's weiter. Wenn ich auf meinem Boot bin, gibt's natürlich auch noch einige Kosten, die da auf einen hinzukommen. Und das ist zum einen sind es natürlich die Liegegebühren. Wenn ich irgendwo übernachte, in einer Marina festmache, dann kostet das Festmachen in der Marina, je nach Marina, eben auch Geld. Und hier gehen die Preise wirklich von 20 Euro für eine 46-Fuß-Yacht bis hin zu 300 Euro für eine 46-Fuß-Yacht hoch. Es ist einfach ganz, ja, es kommt darauf an, wo ich bin und in welchem Hafen ich bin. Ich kann auf Sardinien zum Beispiel sehr viel Geld ausgeben für eine Unterkunft, also Unterkunft sage ich schon, für einen Liegeplatz, aber auch sehr wenig. Und selbst in Buchten mit Bojen ist es so, dass es mitunter Geld kostet, wenn ich an dieser Boje festmache. Oder beispielsweise in Kroatien. Wenn ich ankere, dann kann es auch sein, dass ich hier zur Kasse gebeten werde, wenn ich in einem Naturschutzgebiet bin, in so einem Park, dann kostet das eben auch wieder ein bisschen Geld, was auf die Bordkasse geht. Und auch hier gehen die Preise natürlich auseinander. Ich habe schon für eine Übernachtung, wo ich im Nationalpark in Kroatien war, 100 Euro bezahlt, weil ich dort geankert habe. Ist eben so. Sollte man im Vorfeld wissen, man muss da nicht ankern, aber wenn, dann kommen diese Kosten eben auch auf mich zu. Nächster Punkt, und das ist jetzt erst einmal mein letzter Punkt, bevor ich dann zu den kleinen Tipps von mir noch dazu komme, ist natürlich die Verpflegung. Und hier, ja, ist es auch so, dass es drauf ankommt, wo ich bin, beziehungsweise wie ich mich verpflegen möchte vor Ort. Hierzu ist ja dann die Bordkasse in erster Linie auch da und allein wenn man ankommt, möchte man ja schon mal einkaufen für den Turn. Und dazu hatten wir letztens erst ein YouTube-Video gemacht über die Verproviantierung, was den Turn betrifft. Ja, und da kann man natürlich gemeinsam mit der Crew einkaufen gehen, Getränke, Essen etc. Da kommt dann auch ein bisschen was zusammen und wenn man dann während des Turns essen geht, dann kostet das natürlich auch Geld. Also summa summarum habe ich hier dann doch so 1, 2, 3, 4 Punkte, die noch mit zu bedenken sind, wenn ich einen Yachturlaub mache. Und man sollte sich hier jetzt auch nicht unbedingt nur von diesem Bootspreis blenden lassen und sagen, ah Mensch, das Boot kostet nur 2.800 Euro. Ja, so viel kostet dann mein Turn. Das ist natürlich mitnichten so. Aber, und das ist, denke ich, jetzt auch ein ganz wichtiger Punkt und vielleicht auch so ein bisschen diese Kernmessage aus dieser Folge unseres Podcasts. Ich habe diese restlichen Kosten wirklich in der Hand. Wenn es mir auf den Preis ankommt, wenn ich jetzt sage, ich möchte in erster Linie sparen oder wir müssen sparen, weil ich beispielsweise als Familienvater hier das nur mit meiner Familie machen möchte und nicht irgendwie mit meinen 4, 5 Kumpels das alles durch 6 teilen kann, dann gibt es schon Möglichkeiten, hier sehr viel Geld einzusparen. Fangen wir mal an mit dem Boot. Ein und das gleiche Schiff kostet während des ganzen Jahres natürlich seltenst ein und den gleichen Preis. Es gibt natürlich die Vorsaison und es gibt die Hauptsaison. Und wenn ich nicht darauf angewiesen sein sollte, dann lohnt es sich auf jeden Fall am Ende der Vor- oder am Anfang der Nebensaison oder der Nachsaison das Schiff zu chartern, denn da ist das Schiff definitiv um einiges günstiger. Und wenn ich darauf angewiesen bin, auf Schulferien etc., auch da muss man schauen, dass man das Schiff bei einem Vercharterer bucht, der vielleicht genau in dieser Woche seinen Preissprung drin hat und trotzdem das gleiche Schiff zu einem günstigeren Preis anbietet als als vielleicht der andere Vercharterer. Hier bietet es sich natürlich an, dass man über eine gute, renommierte Agentur bucht, also beispielsweise wie wir auch eine sind. Wichtig ist ja einfach nur, dass es eine Agentur ist, die sich auskennt, die in der Branche einfach ja Bescheid weiß und einen dann auch hier wirklich entsprechend unterstützen kann. Unabhängig davon, dass so eine Agentur natürlich auch im Vorfeld filtern kann, welcher Vercharterer überhaupt in Frage kommen sollte, weil Qualität geht hier nämlich logischerweise vor den Preis. Ich will ja in erster Linie ein Schiff haben, welches gut ist, welches sauber ist und einen Vercharterer haben, der hier auch einen guten Job macht und eventuell, wenn mal was schief läuft, mich dann eben auch unterstützen kann. Also bei dem Boot kann ich auf jeden Fall sparen. Ich kann auch sparen, wenn ich zum Beispiel ein Schiff nehme, was eventuell ein paar Jahre älter ist. Hier umso wichtiger, das Schiff bei einem guten Vercharterer zu buchen. Auch hier wiederum natürlich sinnvoll, über eine Agentur zu buchen, die eben diese Erfahrungen hat und auch weiß, wie gut die Vercharterer sind. Ich kann euch nur sagen, es gibt Vercharterer, die bieten wir an, bei denen kann man ein Schiff buchen, was 10 oder 15 Jahre alt ist, da lege ich meine Hand ins Feuer. Es gibt aber auch Vercharterer, bei denen bieten wir Schiffe nicht an, wenn sie älter als 3 Jahre sind. Ich weiß, hört sich schrecklich an, ist aber einfach die Wahrheit und das muss man natürlich wissen und als Endverbraucher, als Endkunde kann ich das nicht. Also man kann hier sparen, ohne an der Qualität wirklich einbüßen zu müssen, zum Beispiel was das Baujahr des Schiffs betrifft, beziehungsweise wenn man in der Saison einfach ein bisschen, ja, nicht gerade in der Hauptsaison bucht. Was die Extras betrifft, habe ich ja schon soweit angedeutet, dass es hier eben wichtig ist, dass man das ein oder andere Paket bei dem ein oder anderen Schiff schon inkludiert hat und bei dem anderen nicht. Am Ende des Tages ist es aber so, dass natürlich jeder Vercharterer für diese Leistungen in irgendeiner Art und Weise oder auf die ein oder andere Art und Weise entlohnt werden muss. Der kann den Außenborder natürlich nicht kostenlos geben. Das muss irgendwie mit in den Preis mit einberechnet sein. Also hier kann man jetzt nicht viel sparen, aber man kann hier die Augen offen halten und schauen, welche Extras machen denn überhaupt Sinn für mich? Welche Pakete sind denn überhaupt so gestrickt, dass ich sie überhaupt nutzen möchte? Es macht keinen Sinn, ein Schiff zu buchen, welches ein Mods-Paket hat, deren Leistungen ich vielleicht gar nicht so haben möchte. Da ist vielleicht dann Wi-Fi dabei und ich will eigentlich gar kein Internet auf dem Boot haben. Also da kann man auch schon gucken, ob diese Leistungen überhaupt notwendig sind, ob ich das wirklich benötige oder brauche. Bei der dritten Geschichte, Anreise. Ich meine, hier stellt sich natürlich die Frage, wie möchte ich anreisen? Muss ich fliegen oder ist es vielleicht ein Revier, wo ich mit dem Auto hinfahren kann? Oder wenn das Revier mir egal ist, dann kann ich natürlich auch ein Revier mir raussuchen, wo ich mit dem Auto hinfahren kann. Und das ist natürlich auch etwas, was jetzt gerade in Zeiten der Pandemie jetzt im letzten Jahr sehr, ja, ich sage jetzt mal, sehr gefragt war. Viele sind nach Istrien gefahren, aus Süddeutschland, Österreich, Schweiz und Südtirol. Viele aus Deutschland sind einfach an die Ostsee gefahren oder nach Holland beziehungsweise Norditalien, wo man einfach mit dem Auto hinfahren konnte. Und das spart natürlich auch einiges an Flugkosten und ist mit Sicherheit auch nicht so, dass man deswegen jetzt ein schlechteres Revier hat. Der ein oder andere mag jetzt vielleicht sagen, es ist nicht ganz so bequem, aber es gibt auch andere, die sagen, genau das ist bequem, denn ich kann hier auch schon wieder für den nächsten Punkt ein bisschen einsparen, indem ich einiges, was die Proviantierung betrifft, einfach schon von zu Hause mitnehme. Und die Kosten, was jetzt Parken betrifft, die halten sich hier wirklich in Grenzen. Also da hat man mit Sicherheit auch so ein bisschen eingespart. Nächster Platz, Liegekosten. Also hier denke ich, ist es ganz klar, wenn ich nicht unbedingt in Marinas fahren muss, kann ich natürlich auch in Buchten übernachten und dort zahle ich definitiv um einiges weniger, als wenn ich irgendwo in einen Hafen fahre. Ganz egal, ob ich in den Buchten zahlen muss oder nicht, in einer Marina werde ich mit Sicherheit mehr zahlen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, zum Beispiel Reviere anzusteuern oder sich Destinationen auszusuchen, wo die Liegegebühren ja so gar nicht ins Gewicht fallen. Also ihr werdet lachen, ich hatte selbst mal die Situation, dass ich in einen Hafen gefahren bin. Ich sage euch auch gleich, wo das war, zumindest in welchem Land. Und ich wurde nur einmal in dieser ganzen Woche überhaupt zur Kasse gebeten. Da hieß es dann, okay, also legen Sie mal mit dem Katamaran da an. Da waren dann ein paar Marinieros, alles wunderbar organisiert und ich soll am nächsten Morgen dann um 9 Uhr da vorne an der Bude sein und da wird dann der Papierkram erledigt. Boah, also alles klar, ich war dann, habe mich schon vorbereitet quasi, habe mich dann in die Schlange gestellt und ich war mit einem knapp 40-Fuß-Katamaran unterwegs. Und nach einer Viertelstunde, als ich dann dran war und dann zwei Durchschläge bekommen, Unterschrift, Stempel, hat er gesagt 13,20 Euro. Ich werde das nie vergessen. Ich habe erst gedacht, ich habe mich verhört. Aber es waren wirklich nur 13,20 Euro. Und ich war in Griechenland. In Griechenland zahlst du so gut wie gar nichts für deine Unterkunft. Und also Unterkunft sage ich schon wieder, also für deinen Liegeplatz. Und wenn überhaupt, dann einfach eben nur sehr, sehr wenig. Und hier kann man natürlich auch schon sich überlegen, gut, was ist jetzt der Unterschied zu einem Revier, wo ich hinfahren kann? Also wenn ich weiß, ich möchte vielleicht in den einen oder anderen Hafen und nicht nur immer in irgendwelchen Buchten übernachten, dann ist wohl möglich ein Griechenland-Turn günstiger, obwohl ich dorthin fliegen muss, als ein Revier, wo ich mit dem Auto hinfahre und dort dann aber in erster Linie in Marinas unterkomme. Und ich kann natürlich auch bei manchen Revieren sowohl als auch machen. Also es gibt Reviere wie beispielsweise in der Türkei, wo ich ja alle Seemeile lang eine Bucht habe, wo ich nichts zahlen muss, sondern wo ich einfach nur bei dem Restaurant essen gehe und dann hat sich die Sache erledigt oder eben auch in eine tolle Marina kann. Und diese Flexibilität, ich persönlich mag das sehr gerne, wenn ich in einem Revier diese Möglichkeiten habe, die ist natürlich schon von Vorteil, weil man auch hier während des Turns dann so ein bisschen auf sein Budget Acht geben kann und mal ein bisschen kürzer treten kann. Oder wenn man merkt, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, dass man dann sagt, komm, und heute fahren wir in die Marina, legen da an und zahlen da unsere 100 Euro für die Übernachtung und gehen dann irgendwie mit der ganzen Crew essen. Ja, Thema Essen, wären wir gleich beim nächsten Thema. Und das ist, denke ich, der Punkt, der am flexibelsten von allen zu handhaben ist. Denn ich kann natürlich auf meinem Schiff genauso gut kochen und das Essen selbst zubereiten und muss dann nicht essen gehen. Ich bin ein Freund davon, in diesen Revieren essen zu gehen, weil ich zum einen sehr, sehr gerne esse und auch grille. Wenn ihr unseren YouTube-Kanal verfolgt, dann habt ihr mit Sicherheit auch schon gesehen, dass in den letzten Folgen, dass ich das sogenannte Charter Barbecue mache, kleines Wortspiel, und während ich da grille und Essen zubereite, euch ein bisschen was über die verschiedenen Reviere erzähle. Ja, also natürlich kann ich auf dem Schiff ganz toll Essen selbst zubereiten, aber es ist auch was ganz, ganz Besonderes in diesen Buchten, bei diesen Fischern, in diesen Restaurants, in diesen kleinen Konobars, in diesen Mini-Restaurants, die da am Strand sind, essen zu gehen und diese landestypischen Gerichte zu genießen. Aber dennoch, wie gesagt, hat man hier eben die Möglichkeit, beides zu machen. Und was die Restaurants betrifft, hat man natürlich auch die Möglichkeit, entweder sehr günstig zu essen oder sehr kostenintensiv zu essen. Hier würde ich mich definitiv im Vorfeld informieren. Und das mache ich unter anderem immer, wenn ich an der Basis bin, wenn ich mit dem Base Manager meine Route nochmal durchgehe und ihm sage, was ich so vorhabe, wo ich langsegeln will. Und da hole ich mir dann immer ein paar kleine Restaurant-Tipps, sag ihm, was ich vorhabe. Also das ist ganz wichtig, nicht sagen, bitte gib mir die besten Restaurant-Tipps, weil dann kann es auch sein, dass man hier ein 5-Sterne-Restaurant angeboten bekommt. Also schon sagen, was man erleben möchte, was man essen möchte, was man preiskategorie technisch ansteuern möchte. Und da kann man sich ja dann auch ein paar tolle Tipps holen. Und wie gesagt, da kann man sehr flexibel auch sein Budget verwalten und steuern. Also wie ihr seht, es gibt viele Möglichkeiten, hier budgettechnisch seinen Turn kostenintensiv oder eben auch sehr günstig zu gestalten. Aus meiner Sicht ist es etwas ganz Tolles und Besonderes und gibt dir natürlich einfach die Möglichkeit, den Urlaub so zu gestalten, dass er einfach auch zu deinem Geldbeutel passt. Ich finde, beide Möglichkeiten oder beide Arten des Turns sind was ganz Besonderes. Es gibt Reviere, da spart man vor Ort automatisch. Es gibt andere Reviere, da ist vor Ort so viel geboten, dass man dann vielleicht auf jeden Fall essen gehen möchte oder unbedingt in die Marinas gehen muss. Das sind Dinge, die kann man ganz klar im Vorfeld besprechen. Die kann man im Rahmen einer Beratung bei uns natürlich auch in Ruhe abklappern und sagen, das und das stelle ich mir vor. Welches Revier ratet ihr mir da oder wann sollte ich dorthin reisen? Und das kann man wirklich, wenn man sich von einer guten Agentur beraten lässt, einfach im Vorfeld auch mit abstecken. Denn es gab auch schon Crews, die dann eben zurückgekommen sind, wo dann einfach die Enttäuschung groß war, weil man dachte, es ist ein günstigerer Turn, als er dann am Ende des Tages ist. Und an dieser Stelle vielleicht auch nochmal eine wichtige Information, die ich all denen mitgeben möchte, die eine bunt zusammengewürfelte Crew an Bord haben. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man die Thematik Bordkasse im Vorfeld bespricht und einfach auch mal versucht herauszufinden, was sich die einzelnen Crewmitglieder von diesem Turn erwarten, was sie sich erhoffen. Auch zu diesem Thema hatten wir mal eine Folge gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, ob auf YouTube oder hier im Zuge unseres Podcasts. Man sollte wirklich wissen, wie man sich den Turn vorstellt. Man darf nicht immer davon ausgehen, dass jeder sich unter einem Turn das Gleiche vorstellt, wie man vielleicht selber gerade über diesen Turn denkt. Also beispielsweise, wenn ich segeln gehen möchte und wir sind zu sechst und drei davon waren schon das letzte Mal mit mir auf Turn und die anderen noch nicht. Und die mit mir schon mal auf Turn waren, die wissen, dass wir jeden Tag essen gegangen sind, immer in der Marina festgemacht haben und dass wir so und so viel Euro für die Bordkasse einfach gebraucht haben. Und die Neuen sollten natürlich auch das Gleiche wollen und sich auch leisten können. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man vor Ort dann ist und die eine Hälfte möchte vielleicht essen gehen, die andere Hälfte traut sich vielleicht nicht zu sagen, dass es vielleicht einfach zu kostspielig ist, dass sie einfach vielleicht nicht damit gerechnet haben. Und es ist ja auch vollkommen in Ordnung und man sollte hier natürlich niemals sich schlecht fühlen und nur aufgrund des Gruppenzwangs irgendwo mitgehen. Das wäre schlecht und das würde auch mit Sicherheit dem Klima innerhalb der Crew nicht gut tun. Also ich würde das immer ganz offen mit ansprechen und immer schauen und sagen, okay, wie wollen wir das gestalten vor Ort? Wie sieht's aus mit der Bordkasse? Gibt es vielleicht auch ein Limit, dass wir sagen, okay, so und so viel wollen wir maximal ausgeben? Und dann kann man, wie gesagt, schon im Vorfeld im Zuge des Check-ins mit dem Base Manager ein paar Dinge abklären. Das beinhaltet dann auch die ein oder andere Bucht, wo man dann vielleicht kostenfrei ankern kann. Oder dass man einfach sich ein bisschen Wissen holt und sagt, okay, was kostet es mich denn, wenn ich in der Marina XY übernachte mit diesem Boot? Diese Informationen lassen sich alle im Vorfeld einholen. Grundlegend lassen sich die Informationen ganz am Anfang schon einholen, auch über uns überhaupt kein Thema, dass man hier einfach schon mal ein bisschen Bescheid weiß und keine bösen Überraschungen vor Ort hat, beziehungsweise nicht irgendwie hin und her gerissen ist, kann man sich das eine oder andere jetzt leisten oder nicht. Also ich weiß, im Urlaub schaut man nicht unbedingt auf jeden Cent, aber am Ende des Tages will man dann doch wissen, was kostet mich die ganze Geschichte. Und ich bin der Meinung, dass man das sehr gut im Vorfeld schon klären kann, sehr gut schon abschätzen kann und im Zuge der Turnplanung oder der Charterplanung auch schon sehr gut lenken kann. Tja, in diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch wieder ein paar neue Informationen vermitteln. Ich freue mich sehr auf eure Anfrage. Meldet euch einfach bei uns im Büro, wenn ihr wieder aufs Wasser wollt. Und dann wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund, das ist mal das Wichtigste, gerade in der heutigen Zeit. Macht's gut und bis dann, euer Ümit Uzun.
Charterbar Yachting. Einfach mehr.